Unser heutiger Gast, der Theatermacher Kai Voges, war von 2010 bis 2020 Intendant am Schauspiel Dortmund. Anschließend Direktor des Volkstheaters Wien und übernimmt zur kommenden Spielzeit die Leitung des Schauspiels Köln. Seine vielfach ausgezeichneten Inszenierungen bewegen sich häufig an den Schnittstellen von Theater und Digitalität. Das Schauspiel Köln soll sich, so die programmatische Ankündigung, in ein Medienhaus verwandeln. Ein Ort, der sich im Zeitalter alternativer Fakten nicht mehr allein der Fiktion, sondern verstärkt gut recherchierten Fakten zuwendet. Welche Impulse daraus für Theater und Gesellschaft entstehen können, darüber sprechen wir mit ihm in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Frehme. Schön, dass Sie uns heute zuhören und schön, Kai, dass du dem Gespräch zugestimmt hast.
Ja, hallo.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja immer ähnlich an. Wie bist du zur Kunst und vielleicht speziell zum Theater gekommen? Aber manchmal gibt es ja auch Umwege auf dem Weg dahin.
Ja, die Frage als junger Mann stand, wie glaube ich, überall im Raum. Wo finde ich meine Erzählung, wo kann ich das Leben reflektieren? Und ich habe viel versucht. Ich habe in Punkbands gespielt. Ich habe versucht, Maler zu werden. Ich habe versucht, Texte zu schreiben. Ich habe mich als Kameramann versucht und Fotograf und habe irgendwie festgestellt, das klappt alles nicht so richtig. Ich sehe immer Leute, die besser sind als ich. Aber ich schaffe es irgendwie, so Leute zusammenzubringen. Das kann ich ganz gut. Und so entstand der Berufswunsch, Regisseur zu werden, aus der Erkenntnis, ein Mängelwesen zu sein, was alles irgendwie ein bisschen macht, aber nicht so richtig gut kann, aber mit Künstlerinnen sich zu umgeben, die was gut kann. Und da die gemeinsam auf ein Ziel einzuschwören. Und das mache ich jetzt so seit 28 Jahren.
Du hast, glaube ich, bis in Krefeld aufgewachsen und hast da auch dann angefangen. Also du wolltest Regisseur werden und hast ein Theater gegründet oder hast hospitiert oder wie ist das gekommen?
Ja, ich habe irgendwann die Idee gehabt, ich muss Filmregisseur werden und ich muss nach Hollywood. Und habe dann Ingmar Bergman, den großen schwedischen Filmmacher, sehr bewundert, habe seine Biografie gelesen und habe dort erkannt, aha, Ingmar Bergman hat auch Theater gemacht. Ich möchte so gut wie Ingmar Bergman werden, dann muss ich wohl mal ins Theater gehen. Und dann habe ich im Theater angerufen und habe gesagt, ich möchte so gut wie Ingmar Bergman werden. Kann ich das bei Ihnen lernen? Und die haben gesagt, das wissen wir nicht, aber wir können Sie einladen, bei uns Kaffee zu kochen und mal zu hospitieren. Und so ging's los, dass ich hospitiert habe, assistiert habe, irgendwann die erste Inszenierung gemacht habe und dort hängen geblieben bin, weil ich diese Liveness so geliebt habe. Also im Gegensatz zum Film, wo ich dann 2 Jahre lang um Geld betteln müsste, um dann was zu machen, was dann 2 Jahre später draußen ist, konnte ich im Moment Dinge machen, die am nächsten Tag oder vielleicht am gleichen Abend noch auf der Bühne sind. Und dachte mir, vielleicht ist Theater ja das viel tollere Medium als das Kino.
Und dabei bist du dann geblieben und startest jetzt in Köln. Und da sind wir auch auf dich aufmerksam geworden durch einen Zeitungsartikel, in dem stand, und das kann man jetzt im Programm ja auch nachlesen, dass du mit 96 Thesen startest. Da denkt man natürlich gleich an Luther mit 95 Thesen und fragt sich, was hat das damit zu tun?
Ja, das Schauspiel Köln hat immer eine mehr.
Hat immer eine mehr, genau. Also es steckt kein tieferer Sinn hinter.
Naja, also es ist natürlich, wenn man an Thesen denkt, denkt man an Luther. Und da spielen wir natürlich auch mit Bildern, mit Lesgewohnheiten. Und interessant ist, dass sowohl die 95 Thesen von Luther nicht 95 Thesen sind. Da hat sich auch einige verzählt. Und bei uns sind es auch noch nicht 96,
Ich habe 20 gezählt.
Ja, es ist ein Work in Progress, es ist eine Diskussionsgrundlage, ein Gesprächsangebot an die Theaterschaffenden im Schauspiel Köln, aber auch an die Besucherinnen und Besucher, dass wir uns nochmal neu die Frage stellen, wofür machen wir Theater und wie wollen wir Theater machen und wonach suchen wir eigentlich? Und ich glaube, da muss man sich immer drüber bewusst sein oder immer wieder diese Frage stellen. Und das ist jetzt so der Startpunkt eines Gesprächsanlasses. Und vielleicht werden wir in 5 Jahren 500 Thesen zum Theater haben oder vielleicht auch nur ein Destillat und es sind 12.
Vielleicht auch keine mehr, wir werden sehen. Ich will nicht sagen die spannendste, aber die einen sofort angesprungen hat, war die programmatische, die wir einleitend erwähnt hatten. Da heißt es, das Schauspiel Köln ist ein Medienhaus und erscheint in unterschiedlichen Formen an unterschiedlichen Orten. Und im Beitext oder im Schreiben, im Anschreiben des Programmhefts habe ich gefunden, dass ihr eben das Schauspiel in einer Form als Medienhaus positionieren wollt, um eigentlich der Zeit der alternativen Fakten, echte Fakten entgegenzusetzen. Das klingt total spannend. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
Ja, also was ist der klassische Begriff Theater, den man so standardisiert denkt? Man denkt, man geht da in so ein Haus, dann geht der Vorhang auf, dann spielen Menschen altertümliche Texte, am besten Antike oder Shakespeare, in Pluderhosen und dann geht der Vorhang zu nach einem Schlussapplaus und dann geht man nach Hause und sagt, das war jetzt Theater. Und ich glaube aber, dass Theater viel größer zu denken ist. Ich glaube, dass Theater schon damit beginnt, dass wir überhaupt erstmal so eine Räumlichkeit von Theater betritt, dass es ein Miteinander gibt, wo die Menschen zusammenkommen, dass es eine Interaktion gibt zwischen den Menschen, die auf der Bühne stehen und die im Zuschauerraum sind. Das ist wie ein großes Gespräch und dieses Gespräch wird weitergeführt über die Aufführung hinaus, was man abends beim Bier noch spricht und vielleicht im besten Falle zieht sich dieses Erlebnis auch noch in den Alltag hinein am nächsten Tag. So würde ich jetzt den Begriff vielleicht noch ein bisschen weiter erzählen und sagen, Theater ist eine Kommunikation und entstand mal in Griechenland, wo man gesagt hat, wir haben eine Weihestätte, wir haben aber auch eine Stätte, wo wir diskutieren über unsere Wirklichkeit. Wie wollen wir leben? Wie soll Gemeinschaft, wie soll Staat funktionieren? Und da hat das Theater auf einmal eine Funktion, die besonders ist, weil das Theater, da kann man hinkommen, egal welcher Partei man angehört, egal welchen Glaubens man angehört und sogar egal, was man für einen Fußballverein mag. Man kann dort hinkommen und gemeinsam Gegenwart teilen und gemeinsam über Gegenwart nachdenken. Und so wird dieser Theaterraum zu einem demokratischen Ort und dieser Raum, der kann eine Bretterbühne sein, aber der kann natürlich auch weitergedacht werden. Und das interessiert mich. Wir sind im digitalen Zeitalter. Wir können Livestreams machen. Ich habe im letzten Jahr zusammen mit Korrektiv den Geheimplan gegen Deutschland aufgeführt, dass wir eine Recherche von diesem Rechercheplattform Korrektiv genommen haben, die für die Bühne adaptiert haben, die gezeigt haben, gestreamt haben. 1,5 Millionen Menschen haben das gesehen. Und auf einmal merkt man, das ist ja gar nicht so eine kleine elitäre Veranstaltung, so ein Theater, sondern es hat eine Reichweite und es wird Teil der gesellschaftlichen Debatte. Und wenn man das dann noch einen Schritt weiter denkt und sagt, was machen wir im Theater? Wir haben so tolle Leute, die produzieren Musik. Es gibt Menschen, die produzieren Texte. Es gibt dann mit so Leuten wie dem Korrektiv zum Beispiel, die produzieren Recherchen. Wir haben Schauspieler, die geben Stimmen, die geben Körper. Wir haben Kameramenschen. Also wir sind eigentlich ein Medienhaus, was Geschichten produziert in verschiedensten Formen, ob Bücher, CDs, Podcasts, Fernsehfilme, Streams. Vielleicht landen wir auch demnächst im Kino oder eben auch nur im Theater oder auf Social Media. Und ich glaube, dieser Gedanke, lasst es uns Großdenken, was wir zu erzählen haben, wo wir öffentliche Räume schaffen, in denen wir als Gesellschaft zusammenkommen. Das heißt, wir möchten gerne ein Medienhaus werden.
Spannend. Jetzt würde ich ja reflexhaft denken, ja, Theater ist doch eigentlich nicht das mit den seriös recherchierten, genau recherchierten Fakten, sondern eben dem Fiktiven. Und man zeigt doch eigentlich so bin es gewohnt, eher die kaputte Wirklichkeit, sagen wir mal, zu zeigen, als die recherchierten Fakten. Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Also 1,5 Millionen Menschen haben es gesehen, manche unserer Hörerinnen noch nicht. Also wenn man jetzt mit Korrektiv zusammenarbeitet, du schreibst ja auch, ihr habt für 5 Jahre eine engere Partnerschaft mit dem Theater vereinbart und habt einen Schwerpunkt gebildet, Theater und Journalismus. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen plastischer beschreiben, wie man sich das vorstellt. Man guckt ja keine Nachrichten wahrscheinlich, oder doch?
Ja, ich glaube, dass es geht ums kollektive Erleben. Und das kollektive Erleben kann ich machen, wenn ich mir eine Geschichte anhöre, die schon 2000 Jahre alt ist, und ich schaue die Orestie über die Geburtsstunde der Demokratie oder Antigone über Widerstand. Und diese Geschichten haben eine Allgemeingültigkeit und die werden wir auch weiter erzählen. Aber eine Säule wird es geben bei uns am Schauspiel, die heißt dann Theater und Journalismus, und wir werden versuchen, etwas dagegen zu halten und nicht sagen, wir nehmen nicht die Allegorie, wir nehmen nicht das Sinnbild oder von Welt, was wir auf die Bühne bringen, sondern wir bringen Dinge auf die Welt, die vielleicht schwer zu verstehen sind, aber wir verstehen gemeinsam. Und es ist, wir sind die Meister des Entertainments. Wir sind gut im Geschichten zu erzählen. Und wenn wir dann alle Bescheid wissen, weil wir die Headline gelesen haben, René Benko und Galeria Kaufhof, dann wissen wir alle irgendwie Bescheid. Der Benko, der hat ja Galeria Kaufhof gekauft und jetzt haben wir alle Steuern gezahlt. Aber was genau ist denn da passiert? Das ist tiefer, das ist komplexer. Das erfordert auch ein bisschen Wirtschaftswissen, Kompetenz, und die können wir lustvoll transportieren über Theater, über ein Miteinander, und können die Menschen im besten Fall klüger aus dem Theater herauskommen lassen, als sie hineingekommen sind. Und dieses Wissen über unsere Gegenwart zu teilen, ist, glaube ich, eine Notwendigkeit aus zweierlei Richtung. Zum einen haben die Journalistinnen und Journalisten gerade ein Problem. Sie kommen mit ihren großen, komplexen Recherchen eigentlich nicht mehr richtig vor. Es gibt diese Clickbaiting, man muss die großen Headlines bringen, und es ist so viel auf der Welt los, dass wir von Headline zu Headline zu Headline springen. Aber das macht uns ja jetzt nicht gerade zu klügeren Menschen, diese Headline, Clickbaiting, Fetischismus. Wo nehmen wir uns die Zeit, jetzt mal tiefer in etwas hineinzugucken, Komplexität zu verstehen, Widersprüche auch aushalten zu lernen? Und da kann man dann in der Süddeutschen die Seite 3 jeden Morgen lesen. Aber ich frage mich wirklich, wer tut das? Wer gibt sich dann diese 15, 20 Minuten am Tag morgens, diese tiefen Recherchen zu lesen? Und ich glaube, wenn man abends um 20.15 Uhr ins Theater kommt und sagt, jetzt treffen wir uns hier, 400 Menschen, und wir nehmen uns mal 1,5 Stunden Zeit, ohne Telefonklingeln, ohne Second Screen, und wir hören mal zu und wir erleben mal genauer gemeinsam, wie komplex eigentlich so ein Fall ist, dann hat der Journalismus auf einmal einen Ort gefunden, wo er Geschichten erzählen kann, die eigentlich fast keinen Raum in dieser lauten Gegenwart haben. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, wir Theatermachenden sind so wunderbar im Fantasiegeschichten erzählen, und dann kommen auf einmal Menschen, die Lügengeschichten erzählen, die einem Angst und Bange werden lässt. Dass dann auf einmal die Demokraten für die Wirbelstürme verantwortlich sind in Texas, erzählt ein Trump, und man denkt sich, aber das kann doch nicht sein, wir können doch nicht wahllos irgendwas behaupten. da müssen wir doch eigentlich etwas dagegen setzen. Und ich glaube, dieses im Zeitalter der, ja, der alternativen Wahrheiten können wir doch vielleicht als demokratischen Akt auch mal zu sagen, nein, das sind nicht alternative Wahrheiten, das sind Wahrheiten, die wir auf der Bühne verhandeln und wo wir als demokratische Gesellschaft drüber verhandeln, sinnieren und uns damit eigentlich stärken gegen diese, ja, gegen diesen Populismus und gegen die Hetze, die gerade an vielen Orten in der Welt zu sehen und zu hören ist.
Da würde mich interessieren, der auch kaum die Möglichkeit oder die Zeit hat, an Geschichten dran zu bleiben. Also eine Falschmeldung jagt die nächste, flood the zone with shit. Ja. Wie trefft ihr die Auswahl der Themen? Wo haltet ihr ein? Oder wie hältst du die? Kommen die zu dir? Haltet ihr die für besonders relevant? Sind es die Geschichten, die dir zugetragen werden? Oder wo haltet ihr ein? Ihr müsst ja auch viel ausblenden, um woanders tief einzusteigen.
Absolut. Das ist dann auch eine kuratorische Frage. Wohin lenken wir unser Augenmerk? Und da ist vieles möglich. Ich glaube, wichtig ist, wo sind wir? Und wo wollen wir sein und wo wollen wir hin? Und ich glaube, dass das Entscheidende, der Boden, auf dem wir stehen, ist der Humanismus, ist die Gleichheit von allen Menschen, aus der heraus wir die Welt betrachten wollen. Darüber muss man nicht diskutieren. Und der Boden ist auch, dass wir glauben, dass wir in einer Demokratie leben, die permanent Arbeit bedeutet, aber dass es trotzdem noch das beste System von allen Systemen ist und dass man dafür kämpfen muss, dass diese Demokratie erhalten bleibt. Und aus diesen Perspektiven, aus diesem Boden und aus dieser Perspektive heraus erzählen wir die Geschichten, die uns gefährden, unsere Demokratie gefährden und die den Menschen vielleicht auch helfen, zu unterscheiden zwischen Schein und Sein. Weil das ist ja so ein Thema, wo wir Theaterleute auch Meister sind. Wir machen ja den Schein. Wir spielen ja so, als ob es die Welt ist. Und darüber zu erzählen, was ist die Wahrheit und was ist die Vortäuschung von Wahrheit? Was ist der Schein oder die Lüge? Und im Endeffekt könnte man so zusammenfassen, was kann man im Theater mitnehmen oder was kann man da lernen? Und man kann dort, glaube ich, Medienkompetenz lernen. Man kann dort sehen, wie etwas hergestellt wird, wie gespielt wird, wo sich und Medienkompetenz ist ja, glaube ich, das, was wir gerade brauchen. Wie lernen wir, Fake von Real zu unterscheiden? Wo ist das die Lüge, die KI, die uns vorgaukelt, die Wahrheit zu sein? Das können wir untersuchen und können vielleicht ein bisschen helfen, die Welt gemeinsam zu untersuchen, ohne dabei auf dem Ross zu sitzen und zu sagen, wir wissen, wie es geht und wir erklären es euch jetzt mal.
Du hast in Dortmund noch oder bist Gründungsdirektor dieser Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität, weil du gerade auch Medienkompetenz sagst. Und du hast ja in deiner Dortmunder Zeit, glaube ich, immer schon sehr stark mit unterschiedlichsten Medien gespielt. Was macht in dem Zusammenhang diese Akademie für Theater und Digitalität? Lotet sie das aus? Tut sie das, um sozusagen das Theater auch fit für die neue Zeit sozusagen zu machen? Ich habe einen Podcast von dir heute in Vorbereitung gehört von 2018. Da hat ja vieles so noch gar nicht stattgefunden. Es ist ja, wenn man mal 7 Jahre zurückdrängt, trotzdem hast du da gesagt, das Theater müsse fit für die Gegenwart sein. Ja. Wie fit ist das Theater heute für die Gegenwart?
Ich glaube, das Potenzial, fit für die Gegenwart zu sein, hat das Theater. So, Frage ist, nutzen wir das? Das und da sehe ich es mal so, mal so. Mal wird es genutzt, mal nicht. Was ist unsere Gegenwart? Wir leben im digitalen Zeitalter. Wir sind global vernetzt. Wir auf uns prasseln Informationen im Millisekundentakt ein und wir müssen uns irgendwie da so als physische Wesen zu verhalten. Wie leben wir in dieser Vernetzung? Und wenn wir im Theater den Anspruch haben, über unsere Gegenwart zu erzählen, weil das ist das Besondere am Theater. Das Theater im Gegensatz zu Malerei, da hat man einen alten Schinken an der Wand hängen, der hängt da seit 200 Jahren und wir können schauen, wie man vor 200 Jahren gemalt hat. Oder ein Buch, was vor 500 Jahren geschrieben worden ist. Das Theater ist das Besondere, es findet immer nur in einem Augenblick statt und ist danach weg. Und dieser Augenblick ist immer die Gegenwart, wo Menschen auf der Bühne sind und ich im Zuschauerraum sitze. Und dieser Moment der Gegenwart, der wird verhandelt und hat auch die Verantwortung, in dem Moment, wo er nur stattfindet, Gegenwart mitzudenken. Und diese Gegenwart ist unsere digitale Gegenwart. Und dann müssen wir gucken, worüber erzählen wir? Und dann müssen wir gucken, mit was für Methoden erzählen wir darüber? Und ist nicht vielleicht, wenn wir über Social Media reden, können wir uns da gerne auf eine Bretterbühne stellen und etwas erzählen. Aber wir können natürlich sagen, na, wir gehen da rein und wir nutzen diese Technologie. Und wie können wir diese Technologie sichtbar, sinnlich begreifbar machen und auch transparent machen und über sie? Und ich glaube, dafür war die Akademie und ist die Akademie, dass wir forschen zum einen, wie können wir im digitalen Zeitalter Erzählungen kreieren mit digitalen Hilfsmitteln, die auf der Höhe der Zeit oder auf der Höhe der Gegenwart sind? Und wie können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit machen für die Gegenwart? Weil auch das ist lange Zeit vernachlässigt worden, zu sagen, naja, wir machen Theater, wir denken immer, der rote Vorhang geht auf, dann steht da ein Mensch und dann geht der Vorhang zu und dann war das Theater. Aber eigentlich ist dieses Theater ja eine Riesenmaschine. Und Maschinen sind heute digitale Maschinen. Und wie beherrschen wir die? Und wie können wir die nutzen auch für unsere Erzählung? Und es geht, glaube ich, um die Fitmachung von Geschichtenerzählern mit Mitteln der Digitalität. Und aber auch um die Weiterbildung von Theaterschaffenden. Also das ist so Forschung und Weiterbildung. Das macht die Akademie für Theater und Digitalität. Und ja, man sollte da mal vorbeigucken oder auf die Webseite schauen, was es da alles so für Angebote gibt.
Ja, da sollte man vorbeischauen, aber vielleicht kannst du das trotzdem mal nochmal an ein oder zwei Beispielen plastischer machen, für die, die vielleicht deine Stücke nicht kennen, aber überhaupt lange nicht mehr im Theater sind. Wie verändert die digitale Kultur allgemein das Erzählen im Theater? Oder wie hat es dein Theater verändert?
Ja,
täglich.
Also die Definition von Raum und Zeit ist natürlich etwas anderes. Also wir können auf einmal in kürzester Zeit viel mehr Menschen erreichen an verschiedensten Orten. Wir können Räume miteinander verbinden. Also 2017 habe ich eine Arbeit gemacht, was auf zwei Bühnen gleichzeitig in Berlin und in Dortmund, die wir miteinander verwoben haben. Die Menschen in Berlin konnten sehen, was in Dortmund gespielt wird, während die Berliner gleichzeitig dazu spielten und miteinander interagierten. Also wir können Räume an verschiedenen Orten zusammenschließen. Wir können darüber hinausgehen. Und das ist so mannigfaltig, was da alles ist. Also ich denke da gerade an Arbeiten, die wir mit Robotern gemacht haben, ob ich mit KI zusammen gemacht haben. Das eine spannende Arbeit, wo eigentlich die Zuschauenden Teil der Inszenierung wurden, um sich daran zu beteiligen und so auch eine Interaktion oder eine Demokratisierung im Stück sogar stattfinden konnte. Also ich glaube, die technischen Möglichkeiten birgen immer wieder neue Gefahren, alles was neu entwickelt wird und gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, die man künstlerisch umsetzen kann. Und ich bin so getrieben von der Neugierde und frage mich, was können wir damit treiben? Was steckt dahinter? Was können wir mit diesen KI-Bildern anfangen? Sind die nur gefährlich? wie ist das? Lass es uns untersuchen. Lass uns darüber erzählen beim Untersuchen. Was für Welten können wir kreieren auf Theaterbühnen? Und wie können wir aber auch gleichzeitig erzählen über dieses Verlorengehen des Fleischlichen, des Realen im Gleichen? Und so wird eigentlich die Suche oder der Umgang mit gegenwärtigen Medien auch immer zu einem Test, zu einem Versuch. Was schaffen die Gutes? Und wo lauert auch die Gefahr in denen?
Und hat das auch einen Einfluss auf die Kommunikation und auf das öffentliche Gespräch? Also du kommst ja jetzt nach Köln, kommst aus Wien, einer Stadt, in der das Theater eine große Rolle spielt. In Köln weiß ich nicht, aber das, was du anbietest und was du gerade beschrieben hast, denn das Theater als Medienhaus, ich glaube, in Köln werden, ohne zu sehr auf eine Stadt, aber es ist ja schon interessant, wie geht man dann mit so einem Ort rum, um das Theater auch so ins Zentrum der Diskussion zu schieben.
Ja.
Ihr habt die erste These heißt, glaube ich, wir sind nicht die Guten. Ist sozusagen die Eröffnungsthese vielleicht für Köln. Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, wie du auf so eine Stadt zugehst oder was die Idee ist.
Ja, wir sind nicht die Guten. Ich mag das sehr, weil es erzählt etwas anderes. Wir kommen nicht hin, setzen uns auf einen Thron und predigen herunter, wie das wahre Theater geht und wie der wahre Blick auf die Welt ist. Heiner Müller hat gesagt, das Theater ist ein Stellplatz der Widersprüche. Und das ist auch so, wir Menschen können auf einmal verschiedene Perspektiven einnehmen und merken, dass die Welt wirklich komplex ist und dass es eine Schönheit in dieser Komplexität gibt. Und wir sehen uns eher als die Suchenden, als die Wissenden. Und ich freue mich, dass ich nach 28 Jahren aus tiefstem Herzen sagen kann, nach 28 Jahren Theater machen, aus tiefstem Herzen sagen kann, ich habe immer noch keine Ahnung, wie Theater geht. Also ich suche immer noch permanent, wie geht dieses gegenwärtige Erzählen? Und ich zweifle so viel, denke, das kann man doch vielleicht gar nicht mehr machen. Und dieses Suchen und dieses Zweifeln und dann dieses Versuchen, das möchte ich gerne als Grundbewegung im Schauspiel Köln haben. Und ich glaube, das wird Menschen anziehen, die neugierig sind und die sagen müssen, was ist denn das? Und dann wird unser Schauspiel Köln hoffentlich durch diese Suchbewegung so eine Kirche der Zweifler werden, die dahin kommen und auch Suchende sind und Neugierige, Entdeckende. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied. Köln ist eine dann doch junge Stadt, eine innovative Stadt, eine Weltstadt, wie ich es empfinde, dass hier ganz schön viel mutige Energie in der Luft ist. Und Wien ist eine Kulturhauptstadt. Hier haben wir schon vor 300-400 Jahren große Kultur gemacht und wir feiern immer noch unseren Mozart, so wie er damals war. Und da gibt es eine Gläubigkeit der Kultur gegenüber, die eher was Festeres ist, wo man sagt, so geht dann das Theater und folglich so geht es dann da nicht. Und da habe ich das Gefühl, wer jetzt nach Köln kommt, der wird sich das ein oder andere Mal sehr überraschen lassen. Und ob das dann so schmeckt, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, die Vielfalt, die wir anzubieten haben und die Vielheit der Suchbewegungen, wo wir uns auf den Weg machen, die macht hoffentlich einen frischen Wind in die Theaterwelt.
Glaubst du, du startest ja noch in der, ich will es nicht mehr sagen, Ausweichspielstätte, denn es ist ja eine schöne Spielstätte, aber es ist ja vielleicht, es liegt doch am Stadtrand. Ist es wichtig für ein Theater, für ein Stadttheater, das so in den Diskurs reingeht, mitten in der Stadt zu sein, oder ist es egal?
Also die Idee von einem Gemeinschaftsort außerhalb der Kirche, außerhalb der Moscheen, außerhalb der Vertreter der Stadtgesellschaft im Rat, im Parlament, dass es da so einen neutralen Ort, der in der Mitte der Stadt angesiedelt ist, das finde ich schon großartig. Da gehört ein Theater hin. Und das ist schmerzlich für Köln, dass es jetzt schon so lange an den Stadtrand gedrängt worden ist. Wobei ich aber auch sagen muss, das, was meine Vorgänger daraus gemacht haben, aus dem Theater am Stadtrand, das ist herausragend, weil sie haben auf einmal einen Stadtrand ins Zentrum hineingeholt der Stadt und haben ihnen eine Wichtigkeit und eine Aufmerksamkeit zukommen lassen, sodass es ja eine schöne Geschichte ist, dass das Depot in Mülheim nun aus der Kultur in Köln nicht mehr wegzudenken ist. Und sie haben es geschafft, mit einem guten Programm die Menschen dorthin zu holen. Und ich hoffe, das wird noch viele, viele Jahre, wird dort ein Ort der darstellenden Kunst sein in Mülheim. Auch dann noch, wenn wir das Schauspiel Köln dann wieder im Zentrum der Stadt verortet wissen.
Um den Bogen da nochmal zum Anfang zu spannen, Medienhaus. Ich glaube, es wird spannend zu beobachten sein, wie man in einer Stadt, die ja sozusagen zwei große Medienhäuser, auch nur zwei mit dem WDR und dem Dumont Verlag, ein drittes großes Medienhaus dazukommt, das vielleicht mit eigenen Mitteln Wirklichkeit und Themen produzieren. Siehst du dich da auch in einem Spannungsverhältnis?
Ich glaube, wir kommen aus der Kunst heraus, wie wir die Welt betrachten, und gehen, glaube ich, manche schrägen Wege, die vielleicht in den klassischen Medienhäusern nicht gegangen wird. Und vielleicht geht die Hoffnung in Erfüllung, dass die Subkultur, die Avantgarde, die dann den Mainstream inspiriert und irgendwann zum Mainstream wird. Vielleicht kann das Schauspiel Köln auch sowas für die Medienlandschaft sein, dass wir ein bisschen die Subkultur sind, die ein bisschen Inspiration nach draußen weitergibt.
Ja, wir sind total gespannt, was da kommt. Die halbe Stunde ist schon überschritten. Wir hören immer auf, nicht wie wir angefangen haben, aber auch hier gleich, und fragen natürlich immer, wie unsere Gäste selber ihren Fantasiemuskel trainieren. Davon hast du aber irgendwie schon wahnsinnig viel selber erzählt, von Neugier, von Themensuchen, von Theater nie am Ende finden, sondern immer noch dich als Suchender zu begreifen. Aber es geht auch immer ein wenig um Fantasiemuskeltraining. Also ja. Was könntest du sozusagen unseren Zuhörenden empfehlen, wie sie aus deiner Sicht ihren Fantasiemuskel trainieren können?
Ja, es ist...
Gibt es den überhaupt?
Ja, ich glaube, also wie schaffe ich es, dass es fließt? Das ist so. Wie kann ich mich in einen Zustand hinein bewegen, der... Wo man es laufen lassen kann. Und da muss man irgendwie Methoden für sich selbst entdecken, den Druck rauszunehmen. Und ich habe das Bild immer mit so einer Faust, die gegen Wände klopft und sagt, ich will jetzt eine großartige Idee haben, kommt man nicht so richtig weiter, sondern in dem Moment, wo die Faust sich entspannt, dann kann etwas hineingelegt werden. Und ich glaube, in diesen Entspannungsmodus, den kann man trainieren, dass der auch ganz schnell kommt und wo man das Scheitern zulassen darf. Jetzt geht es um nichts mehr, jetzt darf ganz viel gescheitert werden. Beckett hat gesagt, scheitern, nochmal scheitern, besser scheitern. Und wenn man das dann auf einmal hinter sich hat, zu sagen, ich muss gar nicht, sondern ich darf jetzt scheitern, dann können die ein oder andere Perle auf einmal an einem vorbeifliegen, die man dann mutig sich schnappt und sagt, komm, das versuchen wir, und wenn wir scheitern, versuchen wir was anderes.
Das ist ein toller Tipp und ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Kai Voges, für das inspirierende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.